Deutschland ist führend in der Forschung. Deutschland hat genügend Fachkräfte. Deutschland hat den besten Reaktor und die Strompreise werden deutlich sinken. Das waren einige der Dinge, die am Dienstag bei Kontrafunk aktuell zu hören waren. Der Astrophysiker Peter Heller hat uns erklärt, warum er bei der Kernfusion ausgesprochen optimistisch ist. Aber kann es wirklich sein, dass ein Plan von Friedrich Merz funktioniert? Dass Windräder bald überflüssig werden, weil Energie in Massen vorhanden ist? Über die Kernfusion sprechen wir jetzt mit Manfred Haferburg, Kerntechniker und weltweiter Berater von Kernkraftunternehmen. Herr Haferburg, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Golme. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Also ganz ohne Theorie geht's auch heute nicht. Beschreiben Sie uns bitte, wie Kernfusion funktioniert.
Wie funktioniert Kernfusion? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Also die Kernspaltung, da werden schwere Kerne geteilt und dabei wird Energie frei. Das sind die herkömmlichen Kernkraftwerke. Und bei der Kernfusion, die zukünftigen Kernkraftwerke, da werden leichte Kerne verschmolzen und dabei wird auch viel Energie frei. Und das ist die Kernfusion. Die Kernspaltung, die haben wir schon seit 50 Jahren. Die Kernfusion kriegen wir in vielleicht 50 Jahren.
Wann kam denn die Idee zum ersten Mal auf, Kernfusion zu betreiben und wann begann die Forschung daran?
Also ich glaube, diese Idee kam gleichzeitig mit der Kernspaltung auf. Die Kernfusion ist ja der Prozess, der in der Sonne stattfindet. Und es ist nur sehr viel schwieriger nachzubauen auf der Erde. Die Kernspaltung ist sehr viel einfacher, deswegen haben wir sie als Energiequelle. Und ja, das ist also eine sehr alte Idee.
Und wann ging es dann los mit einer Art von industrieller Forschung?
Die industrielle Forschung ging, würde ich sagen, so vor 50 Jahren los. Und seither heißt es ja, in 20 Jahren etwa wird es einen kommerziellen Fusionsreaktor geben. Ich bezeichne das spaßhaft als die Haferburgsche Fusionskonstante. Die Industriereife der Kernfusion findet genau in 20 Jahren statt, unabhängig vom Zeitpunkt der Betrachtung.
Ja, das ist jetzt ja Wasser auf die Mühlen der Kritiker von Friedrich Merz, denn der hat ja auch gesagt, in 20 bis 25 Jahren wird es dann soweit sein, dass man die Kernfusion in Deutschland tatsächlich auch ans Netz bringt, dass Strom also eingespeist wird. Und Peter Heller hat bei uns am Dienstag gesagt, die Physik ist klar, wir müssen es nur machen. Ja, wann geht's denn endlich los?
Ja, das ist nicht so einfach. Die Physik mag klar sein, aber zwischen Physik und industriereifer Technologie gibt es natürlich einen Riesenunterschied. Der Herr Heller ist ein hochkompetenter Physiker, vor dem ich höchsten Respekt habe. Und das Einzige, womit ich mit ihm nicht übereinstimme, ist ein Zeithorizont. Also der Zeithorizont in wenigen Jahren entspricht nicht dem Stand der internationalen Roadmaps.
Internationale Roadmaps? Das heißt, es gibt eine Behörde, die sagt, wir können das vorher nicht schaffen. Was ist das?
Nein, nein, es gibt internationale Projekte, die alle zusammenarbeiten, weltweit. Und es sind auch immer jeweils mehrere Länder, die da tätig sind. Es gibt sozusagen die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Japan, Korea, China, die arbeiten alle an der Kernfusion und die erwarteten Demo-Starts sind in Europa in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts, in den USA ebenfalls 40er bis 50er Jahre und auch in Japan, Korea und China ist es ähnlich. Zum Beispiel das europäische Projekt ITER, da sind beteiligt EU, USA, China, Japan, Indien, Südkorea und Russland. Das sind also sehr internationale Projekte, da hat der Kollege Heller vollkommen recht, wenn er das kolportiert.
Wie sehen denn die Projekte aus, die bereits im Bau sind oder in der Bauvorbereitung? Die sollen ja in den kommenden 5 Jahren tatsächlich irgendetwas tun. Was werden die denn tun?
Ja, das sind Projekte eigentlich, die physikalisch unterwegs sind. Es gibt keinen kommerziellen Fusionsreaktor und den wird es auch wahrscheinlich nach meinem Dafürhalten in wenigen Jahren noch nicht geben. Das ist extrem unwahrscheinlich, weil es alles um Forschung geht. Die Behauptung, dass die Fusion komme in wenigen Jahren, ist ein Missverständnis über wissenschaftliche Durchbrüche. Wenn zum Beispiel Labore wie das Lawrence Livermore Labor, diese Leute, die da mit Lasern auf diese Brennstoffkügelchen schießen, einen Energiegewinn im Brennstoff melden, klingt das spektakulär, aber es bedeutet nicht, dass das Gesamtsystem Energie liefert oder ein Kraftwerk möglich wird. Und dann gibt es überoptimistische Start-ups, die natürlich private Firmen sind und die aggressive Zeitpläne haben, um Investoren zu überzeugen. Und da geht es aber um Geld und natürlich spielt auch die mediale Vereinfachung eine Rolle. Schlagzeilen wie Durchbruch verkaufen sich besser als trockene Forschungsberichte.
Friedrich Merz hat einen Führungsanspruch angemeldet, also der erste kommerzielle Reaktor, der soll in Deutschland stehen. Wie stark sehen Sie Deutschland in diesem Wettrennen?
Friedrich Merz, der meldet ja viele Führungsansprüche an und die sind alle ungefähr gleichwertig aus meiner Sicht zu bewerten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland in diesem Spiel einen Führungsanspruch einnimmt. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Der erste Fusionsreaktor wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Deutschland gebaut.
Herr Haferbock, wir sprechen ja nicht zum ersten Mal miteinander. Und immer wieder weisen Sie auch darauf hin, dass das Know-how aus Deutschland abgeflossen ist. Also wenn es um Kerntechnik geht, dann war Deutschland mal was, zum Beispiel auch mit Siemens. Aber dadurch, dass hier klargemacht wurde, dass die Kernenergie keine Zukunft haben wird und der Ausstieg fest geplant ist, sind auch diese ganzen Talente gegangen. Peter Heller hat das aber am Dienstag ganz anders gesehen. Im Bereich der Kernfusion sagte er, da sei durch die Forschungsreaktoren so viel Fachkenntnis in Deutschland. Dazu kommen noch 4 Start-up-Unternehmen, die ebenfalls sehr viele Fachkräfte hier gebunden haben. Können Sie das bestätigen?
Also es mag in der Forschung sehr viele Fachkräfte geben, das zweifle ich nicht an. Aber das hat ja mit der Technologie herzlich wenig zu tun, weil der Peter Heller hat ja auch recht, wenn er sagt, dass ganz viele Probleme noch zu lösen sind. Und wir dürfen Forschung mit Industrie nicht verwechseln.
Die deutsche Bundesregierung will in dieser Legislatur über 2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. 2 Milliarden Euro, macht das Geld jetzt einen entscheidenden Unterschied?
Ja, ich spreche nicht dagegen, dass man diese 2 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Das soll ja für die nächsten 3 Jahre oder so sein. Das ist sicher für die Technologie ausreichend oder ein gutes Mittel. Es ist nur schade, dass ein Großteil der Subventionen in Technologien von vorgestern aus dem Mittelalter fließen und zum Beispiel die zukunftsträchtigsten Technologien, das sind die neuen Reaktoren der Generation 3 und 4, überhaupt keine Mittel haben und deswegen aus dem Lande emigrieren.
Wenn die Kernfusion jetzt so viel Potenzial hat, warum forschen da so unterschiedliche Länder gemeinsam dran? Und ganz ehrlich, warum fließt da so vergleichsweise wenig Geld? Wenn wir über 2 Milliarden sprechen, das sind heutzutage gar keine Dimensionen mehr.
Die Technologie, die da angestrebt wird, ist natürlich hochkomplex. Und es gibt natürlich nicht genügend Ingenieure, die sozusagen Standardteile erzeugen könnten, die für einen Fusionsreaktor gebraucht werden. Das sind alles Spezialanfertigungen. Und ich war vor 20 Jahren das letzte Mal in Kadarash, wo der ITER steht. Und da habe ich die Ingenieure, die dort arbeiten, bewundert. Die arbeiten für die nächste Generation der Ingenieure, die jetzt am Ruder sind, haben die vor 20 Jahren gearbeitet. Und die sind immer noch nicht weiter. Also es ist hochkompliziert und ein einzelnes Land wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr stark überfordert.
Sehen Sie die Verantwortung tatsächlich bei Ländern, bei Politikern oder sollte das nicht eigentlich die Privatwirtschaft übernehmen?
Nach meiner Erfahrung hatten Politiker noch nie irgendwelche Verantwortung oder irgendwelche Neuerungen groß vorangebracht in der Wissenschaft und in der Technologie. Das ist schon eine privatwirtschaftliche Sache. Allerdings, bei Grundlagenforschung, und darum handelt es sich, muss ein Staat, der strategisch in der Technologie denkt, Unterstützung leisten. Das macht Sinn.
Die Google-Tochter Alphabet hat jetzt gerade verkündet, was man da eigentlich in KI investieren wird. Und zwar im laufenden Jahr 175 Milliarden bis 185 Milliarden Dollar. Wenn Kernfusion alle Zukunftsprobleme lösen wird, warum denkt sich dann ein Unternehmen wie Alphabet oder Tesla oder Microsoft nicht, das mache ich jetzt? Und da sind doch 2 Milliarden lachhaft, da sind auch 10 Milliarden lachhaft oder 20 Milliarden lachhaft.
Also da kann ich ja nur raten. Ich denke, weil es noch so weit weg ist. Die investieren in Projekte, die sichtbar Profit versprechen. Und ein Projekt wie ein Fusionsreaktor ist derzeit reinste Forschung und das dauert halt noch ein paar Jahre.
Naja, Google hat ja auch schon seit vielen Jahren investiert in selbstfahrende Autos und Tesla investiert viel in einen Roboter, der irgendwann mal alles können soll. Also ich verstehe, was Sie uns sagen wollen. Hier geht es jetzt nicht um einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren, sondern Sie bleiben einfach dabei. 20 Jahre wäre schon optimistisch und Sie rechnen immer noch mit 50 Jahren?
Es ist ein Spaß, aber diese Konstante begleitet mich schon mein ganzes Berufsleben lang und das ist schon eine ziemliche Zeit. Es gab große Durchbrüche in der Forschung, aber die Durchbrüche sind alle auf dem Gebiet der Theorie. Die zeigen, dass die Fusion prinzipiell kontrollierbar ist. Sie könnte langfristig eine Alternative sein, aber kurzfristig wird es eben noch dauern.
Nun dauert ja auch der Bau von Kernkraftwerken seine Zeit. Wir haben jetzt 2 junge Kernkraftwerke in Europa. Das ist eins in Finnland. Das hat 18 Jahre gedauert, der Bau. Und Flamanville 3 in Frankreich war nach 17 Jahren fertig. Kann man das forcieren?
Natürlich kann man das forcieren. Die gleichen Kraftwerke sind in China in 6 Jahren gebaut worden. Es ist Licht ja nicht am Kernkraftwerk, dass es so lange dauert, sondern wir können ja auch keine Oper und keinen Bahnhof mehr bauen und keinen Flughafen.
Aber was geht denn dann schief beim Bau?
Bürokratie. Die Bürokraten sind schneller dabei, Vorschriften zu entwickeln, die den Bau ändern, als die Ingenieure den Bau ändern können.
Und das führt dann dazu, dass deutsche Architekten oder Ingenieure in Dubai das höchste Gebäude der Welt in einigen Jahren bauen, wohingegen in der Zeit gar kein einzelner Flughafen in Deutschland fertig wird. Das meinen Sie?
Das ist eine ganz, ganz kurze Antwort. Das ist korrekt, was Sie sagen.
Also Sonne, Wind, Gas, Kernkraft, Kernfusion. Wie sieht denn die Energiegewinnung der kommenden Jahrzehnte am ehesten aus?
Also es wird einen Mix geben, glaube ich. Es wird weiterhin Kohle verstromt werden und Öl und Gas. Gas in großem Umfange, wahrscheinlich zu einem Drittel. Auch die erneuerbaren Energien werden eine Rolle spielen, da wo sie hinpassen. Und es wird die Kernenergie eine Rolle spielen, wahrscheinlich mit 25% ausbaubar weltweit. In der Stromerzeugung. Es wird einen Energiemix geben, der Länder unterschiedlich ist. Es gibt Länder, die haben viel Wasserkraft, die brauchen halt weniger Kohle und Gas. Und es gibt Länder, die haben viel Sonne und Wind, die brauchen dann auch weniger Kohle und Gas. Aber insgesamt weltweit Energiemix optimiert auf die landesspezifischen Sachen wird stattfinden.
Wird das Gas dann wieder aus Russland kommen oder wird das Gas aus den USA gefrackt sein oder wird es in Wüsten hergestellt werden, erstmal als Wasserstoff dann nach Europa kommen?
Also wenn ich eine Reihenfolge machen soll, nach einiger Zeit, wenn dieser leidige Krieg vorbei ist, wird es wahrscheinlich wieder aus Russland kommen, weil es ja viel billiger ist, das über Leitungen zu transportieren als mit LNG-Schiffen. Dann wird es natürlich auch aus USA kommen. Vielleicht fangen wir auch selber an zu fracken. Das ist sozusagen die Gaszukunft, aber ich glaube nicht, dass wir auf alle Zeiten Russland als Feind betrachten können. Das ist einfach unlogisch.
Friedrich Merz hat die Windkraft als eine Art Übergangstechnologie bezeichnet. Werden die Windkraftanlagen, die jetzt stehen, in 20, 30 Jahren wieder abgebaut und keine neuen aufgebaut?
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Es wird schon bald aufhören mit dem Bau von Windenergieanlagen, weil je mehr gebaut werden, umso ineffizienter, umso teurer wird die Technologie. Also die Energiewende ist gescheitert und die Fusionsenergie wird uns nicht retten, die gescheiterte Energiewende durchzusetzen. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht, bis das Geld alle ist, aber irgendwann ist das Geld alle und dann können sie nicht mehr subventionieren und dann ist die Energiewende noch töter als tot.
Herr Haferbock, Sie waren heute weniger optimistisch als der Herr Heller am Dienstag. Aber ich habe noch was mitgebracht. Vattenfall in Berlin hat eine Ankündigung rausgegeben. Der Arbeitspreis für Bestandskunden im Tarif Basis sinkt um 6,46 Cent auf rund 38 Cent. Zwar steigt die Monatsgebühr, die man zahlen muss, aber tatsächlich sieht es danach aus, als wenn Kunden dieses Konzerns zumindest günstigere Preise bekommen werden. Was meinen Sie, wie entwickeln sich die Strompreise jetzt?
Die kennen im Prinzip nur eine Richtung mit kleinen Schwankungen. Wie sagten Sie, wie war der Preis? 38 Cent? Ja, sehen Sie, ich bin hier in Paris, ich zahle 26 Cent und das ist schon teuer. Das ist schon erheblich gestiegen in 2 Jahren von 16 Cent auf 20 Cent. Der Energiepreis in Deutschland kennt nur eine Richtung, weil wir noch 1 Billion oder 2 Billionen ausgeben müssen für den Ausbau der Netze und der Speicher. Also da beißt die Maus keinen Faden, aber es geht weiter nach oben mit dem Preis.
Die Kernfusion als Pfeiler der Stromversorgung, das wünscht sich Friedrich Merz und bezeichnet die Windkraft als Übergangstechnologie. Wir sprachen darüber am Dienstag im Kontrafunk aktuell mit Peter Heller und heute mit Manfred Haferbock, Kerntechniker und Autor des Buches Atomenergie – jetzt aber richtig. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Golme.